ARD.
Also ich glaube, dass viele Frauen schon so diesen Gedanken haben, ja, warum muss ich mich denn so zerreißen zwischen Erwerbsarbeit und Care-Arbeit, wenn beides sowieso nicht gewertschätzt wird und dass einfach viele, viele Frauen ihren Arbeitsplatz kündigen, ihren Arbeitsplatz verlassen mittlerweile. Und da ist eine Riesensprengkraft in dieser Bewegung. Es ist auch ein blinder Fleck des Feminismus, denke ich so, die Hausfrau, ne? Die erfährt nicht genug Wertschätzung, es ist schon so. Also damit hat man dann ein Gefühl, was polarisiert, was die Leute irgendwie aufbringt, was die Leute so in die Situation bringt, ihre eigenen Lebensentwürfe verteidigen zu wollen. Und schon hat man eine politische Emotion erzeugt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Wo lassen sich Autorinnen und Autoren eigentlich für ihre Bücher inspirieren? Eine Frage ist das, die uns hier bei Orte und Worte immer wieder umtreibt, denn wir treffen uns für unseren Literaturpodcast gerne an Orten, die für die Bücher und das Schreiben eine Rolle spielen. Diese Woche hat sich Anne-Dore mit der Berliner Autorin Hanna Lühmann verabredet. Anne-Dore, ihr wart an einem Ort, den sie auch noch nicht kennt und der trotzdem wichtig war für ihren Roman. Wie geht das denn?
Ja, in Hanna Lühmanns neuem Roman Heimat, da geht es um eine Frau, die mit ihrem Mann und ihren Kindern in eine Neubausiedlung zieht, vor den Toren einer Großstadt. Und dort kommt sie in Kontakt mit ultrakonservativen Tradwives. Und die Stadt und auch die Siedlung werden nicht namentlich genannt. Aber Hanna Lühmann hat sich für das Schreiben dieses Romans inspirieren lassen von der sogenannten Rousseau-Siedlung in Ludwigsfelde. Das ist so ein Neubaugebiet, das mitten auf dem Feld innerhalb von wenigen Jahren hochgebaut wurde. Und da stehen so Einfamilienhäusern mit Gärten, es gibt Trampoline, einen Kindergarten, einen Supermarkt. Und sie hat sich die Webseiten von dieser Rousseau-Siedlung ganz genau angeschaut, für die Recherche eben. Sie hat sich zum Beispiel auch angeschaut, wie sind die Häuser dort angeordnet, wie die Straßen. Also sie ist bei Google Maps ganz viel dort gewesen, aber eben noch nicht in echt. Und sie war jetzt richtig aufgeregt, als ich sie abgeholt habe, weil sie jetzt wirklich das erste Mal tatsächlich hingegangen ist.
Also ging es jetzt darum zu überprüfen, ob die Fiktion im Buch auch der Realität entspricht?
Nee, also es war ja wirklich nur eine Inspiration für sie. Und das Buch ist auch sehr dystopisch. Also das war Hanna Lühmann auch total wichtig, dass sich niemand, der dort lebt, jetzt auf den Schlips getreten fühlt. Aber sie beschreibt eben ein Dorfleben, das sehr ambivalent ist und brauchte dafür eben eine visuelle Kulisse. Und dafür hat sie die Rousseau-Siedlung eben beim Schreiben im Hinterkopf gehabt. Und ihre Hauptfigur, die heißt Jana, die gerät in eine Gruppe von Müttern, die sich zwar gegenseitig unterstützen, die aber gleichzeitig auch ultrakonservativ sind und rechtsgewandt und evangelikal, also so richtige Tradwives.
Oh ja, diese Tradwives, das sind doch diese Hausfrauen, die so ein ganz traditionelles Rollenbild und Rollenmuster leben, ne, die sich so hochglanzmäßig auf Social Media inszenieren, die ganze Zeit backen, Seife selber machen und Homeschooling.
Ja, genau. Und viele von denen, nicht alle, aber viele sind eben auch politisch in einer bestimmten Richtung. Und solche beschreibt Hanna Lühmann eben in Heimat. Sie ist Journalistin, Hanna Lühmann. Sie hat einige Jahre auch als stellvertretende Feuilletonleiterin gearbeitet der Welt. Und die stellt in ihren Büchern immer so ganz wichtige, auch politische Fragen ihrer Generation. Das war in ihrem Debüt schon so, Auszeit hieß das. Und jetzt in Heimat geht es auch wieder um Fragen, die sie sich jetzt in ihrer Generation jetzt stellt. Sie ist jetzt Ende 30 und immer spielt diese Frage nach dem richtigen Leben eine wichtige Rolle. Ihre Hauptfigur, diese Jana, die zieht ins Umland, weil die alles richtig machen will. Sie will einen Garten für die Kinder, sie will ein eigenes Haus und hofft auch auf diese dörfliche Struktur, auf das sich gegenseitige Helfen und so weiter. Aber ihre neue beste Freundin, die sie dort kennenlernt, Caroline heißt die, die ist eben eine Tradwife und es häufen sich die Anzeichen, dass das Privatleben alles andere als glücklich ist, auch wenn sich diese Caroline auf Instagram als glückliche Ehefrau und Mutter von 5 Kindern präsentiert. Aber hinter den sauberen Fassaden lauert der Horror, zumindest im Roman.
Dann folgen wir euch jetzt mal in die Rousseau-Neubausiedlung. Anne-Dore und Hanna Lühmann fahren nach Ludwigsfelde.
Guten Morgen, Hanna.
Guten Morgen, schön, dich zu sehen.
Willkommen bei Orte und Worte im Auto. Hi.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja,
Ich gebe jetzt ein Rousseau Park in Ludwigsfelde.
Das ist so krass aufregend, weil ich ja noch nie da war. Ja, es ist ja wirklich lustig, weil es in meinem Buch ja halt eben so viel um natürlich irgendwie Heimat geht und irgendwie so ein bisschen um die Frage, ob wir auch heimatlos sind durch das Leben in den sozialen Medien und so diese Entkörperlichung, die man erlebt. Und dazu passt halt ja total gut, dass ich für meinen eigenen Roman nie so richtig vor Ort war. Ich habe da ja so diese so leicht dystopische, KI-gesteuerte Siedlung entwickelt. Und das ist ja so ein Neubaugebiet vor den Toren einer großen Stadt, die auch anonym bleibt. Dann dachte ich halt so, gut, ich muss das jetzt noch irgendwas bauen. Und dann habe ich halt immer diesen Rousseau-Park da bei Ludwigsfelde aufgerufen. Und es tut mir halt total leid, weil vielleicht ist es ein wunderschönes, idyllisches, lauschiges Dorf. Aber irgendwie schien mir das halt so ein bisschen als Paradebeispiel für so Millennials, die halt irgendwie in den Speckgürtel gedrängt werden und da halt eigentlich versuchen, so Utopien zu verwirklichen, so Leben im Grünen, alles irgendwie zusammen und so. Und genau, da liegt die Dystopie dann ja immer nah, aber vielleicht ist es ein wunderschöner Ort und ich will danach auch dahin ziehen.
Ja. Wir lassen uns einfach überraschen, aber wenn jetzt irgendjemand diesen Podcast hört, der im Rousseau-Park lebt, bitte fühlt euch nicht auf den Schlips getreten. Mich würde aber interessieren, Hanna, wie du recherchiert hast für diesen Schauplatz in deinem Roman Heimat. Du sagst ja, es ist so ein Neubaugebiet vor den Toren einer großen Stadt. Bist du auf Google Maps zum Beispiel jetzt in diesen Rousseau-Park gereist, wo wir jetzt hinfahren?
Ja, Google Maps und Google Earth, genau. Und ich habe mir halt auch immer mal wieder so die Seite dann angeguckt und mich also auch nicht nur von dieser Siedlung so, aber halt einfach mich so ein bisschen inspirieren lassen sozusagen, wie laufen so Diskurse rund um so Neugründungen auch ab irgendwie so, ne? Also wie muss man sich das einfach vorstellen, wenn man da so in sein schlüsselfertiges Haus zieht? Gibt es da irgendwie Preisunterschiede? Wie ist das dann so angeordnet von der Bauweise des Ortes her? Genau, aber es war halt wirklich alles einfach nur online so. Also ich habe es einfach mir immer wieder halt auf Google Earth angeguckt und auf Google Maps so. Ja, genau. Aber wie gesagt, also ich glaube, das ist eigentlich da halt viel schöner. Es war dann wirklich auch schon viel Fantasie dabei. So, ich brauchte halt einfach nur so irgendwas, woran ich mich so ein bisschen festhalten konnte, dass ich so das Gefühl hatte, das ist nicht ganz unrealistisch sozusagen, was ich mir da ausdenke. Warst du schon mal in Ludwigsfelde?
Ich bin ja tatsächlich im Südwesten von Berlin aufgewachsen und als dann die Mauer fiel, sind wir öfters da so in die Ecke gefahren. Also es kamen dann Leute aus Stahnsdorf, Güterfelde, Ludwigsfelde auch in meine Klasse, weil ich in Steglitz-Zehlendorf zur Schule gegangen bin. Deswegen war ich da tatsächlich in meinen Jugendjahren öfters mal. Ich habe dich jetzt gerade abgeholt zu Hause. Du lebst mit deiner Familie in der Stadt. Ist das denn ein Gedanke, der dich selber öfters mal umgetrieben hat, ob das bessere Leben nicht vielleicht draußen vor den Toren Berlins zu finden ist?
Ja, ganz unbedingt. Also ich meine, als junge Familie fragt man sich das ja einfach. Und es ist so ganz lustig, weil sich in meinem Buch ja mehrere Sachen sozusagen, nachdem ich das dann schon abgegeben hatte, so bewahrheitet haben. Also ich habe ja, während ich das geschrieben habe, zum Beispiel auch noch als Redakteurin gearbeitet und arbeite jetzt nicht mehr als Redakteurin. Meine Protagonistin hatte ihren Job gekündigt. Bei mir war das ein bisschen andersrum. Aber irgendwie hatte das so was gruselig Prophetisches sozusagen. Und nee, also seitdem die Kinder da sind, also haben wir schon ganz oft überlegt, rauszuziehen, weil einen die Stadt dann doch auch irgendwie aufraut, finde ich so. Und ich habe ja immer so die Fantasie, dass man einfach so einen Ort braucht, wo man sie vor die Tür schicken kann. Ne? Und wir ziehen jetzt halt auch tatsächlich an den Rand, aber aus etwas anderen Gründen, weil leider halt mein Vater gestorben ist und wir dann jetzt in so eine Art Mehrgenerationenhaus zu meiner Mutter ziehen, tatsächlich an den Berliner Stadtrand, aber nicht außerhalb von Berlin, das möchte ich betonen. Also das gibt meinen sozusagen Heimatstolz als Reinickendorferin mir dann doch noch vor, sozusagen, dass es ein Zurückziehen an sozusagen den eigenen Ursprung innerhalb der Stadtmauern Berlins ist. Aber wer weiß, vielleicht geht es auch noch weiter raus irgendwann.
Wir sind jetzt schon fast außerhalb von Berlin und brauchen nur noch ein paar Minuten, bis wir in Ludwigsfelde sind. Was weißt du denn über diese Rousseau-Siedlung speziell? Ist die nach Jean-Jacques Rousseau benannt?
Ich vermute das. Ich habe das ehrlich gesagt nicht in der Tiefe recherchiert. Ich fand es nur deswegen ganz schön, weil bei mir im Roman ja sozusagen so dieser Gegensatz zwischen ja, Aufklärung und Anti-Aufklärung eine Rolle spielt, wenn man so will. Und deswegen habe ich die Metapher jetzt einfach mal angenommen, ohne das weiter zu recherchieren, dass sozusagen halt eben die Rousseau-Stadt für diesen aufklärerischen Hintergrund steht, weil es für mich, also im Roman, dann für so ein Sinnbild der Überrationalität geworden ist, ne? Also es ist halt quasi die komplett durchkalkulierte, irgendwie ortlose Zukunftssiedlung so ein bisschen, in der halt eben niemand mehr richtig zu Hause ist sozusagen, sondern also die halt einfach überall sein könnte. Und dem stelle ich im Buch dann ja halt außerhalb oder am Rande dieses Neubaugebiets, dieses fiktiven Neubaugebiets, halt eben die Caroline, die da fast schon wie, vielleicht wie so eine hexenhafte Figur auch so am Waldrand wohnt, die halt eben so ein bisschen so das Urwüchsige, das Natürliche, das Bodenverbundene und gleichzeitig aber eben halt auch das Anti-Aufklärerische verkörpert, weil das, was die neue Rechte da gerade betreibt, ja wirklich so einfach der Rückfall auch ist in was Archaisches und so dieses fast schon so maulwurfshafte Untergraben eben unserer schönen, vermeintlich irgendwie fortschrittlichen, vermeintlich rationalen Gegenwart so verkörpert. Und deswegen, genau, habe ich die Rousseau-Stadt dankbar als Hintergrund angenommen. Ich weiß aber nicht so viel mehr darüber. Ja, genau, ich bin total gespannt.
Ja, super.
So, jetzt sind wir etwa schon da.
Also wir fahren jetzt hier gerade die Rousseau-Straße lang. Das ist die Außenseite dieser Rousseau-Siedlung und man sieht jetzt schon die ganzen Neubauten. Also man sieht eindeutig ganz, ganz viele neu gebaute Häuser. Viele Einfamilienhäuser, ne? Mit Garten.
Auf jeden Fall. Und halt eben auch schon ganz am Rand der Siedlung. Und da war gerade schon auch das Schild zum Rewe. Das muss auch der Rewe sein, wo Jana Clemens begegnet. Wo auch einige Szenen stehen, wo sie einmal auch an der Supermarktkasse verzweifelt. Ich glaube, ich habe ein Buch im Biomarkt draus gemacht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Aber der Supermarkt, da fühle ich auch auf jeden Fall gleich so ein Heimatsgefühl sozusagen. Diese Siedlung ist ja auch kreisförmig, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube.
Wir gucken jetzt gleich mal. Ich würde sagen, wir parken. Hier ist der Balzac-Ring. Spielstraße. Wir parken jetzt mal und dann laufen wir vielleicht einfach mal ein bisschen rum, oder?
Ja, sehr gerne. Genau, ich sehe hier auch gerade schon so diese schwarzen Zäune und Türen und so. Das ist schon so, ja, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Das ist der Spielplatz. Die Kita!
Kita Schwalbennest.
Ja, die kenne ich aus dem Internet. Das ist echt aufregend.
Also wenn dein Roman verfilmt würde, dann wäre das vielleicht hier.
Ja, hoffentlich.
Aber sag doch mal, erster Eindruck hier, Hanna. Erster Eindruck in dieser Siedlung. Wie findest du das?
Ja, es ist natürlich irgendwie gespenstisch, all diese Orte, von denen ich jetzt gerade schon das Gefühl hatte, ich habe sie mir selber ausgedacht, hier so wiederzufinden. Und es ist ganz schwer, den Blick da so abzulegen, der sich jetzt bei mir über den Schreibprozess aufgebaut hat. Ich finde es schön, weil halt irgendwie weit draußen, frische Luft, Ruhe, das merkt man schon. Es stellt sich bei mir aber schon auch sofort so ein gewisses Gefühl von so Enge und halt irgendwie so Siedlung ein. So, also es ist auf jeden Fall schön ruhig, aber es hat schon auch eine gewisse Enge, ne? Ist jetzt gleich mein Gefühl so. Wie geht's dir?
Ja, ähnlich. Ich meine, ich habe ja auch immer davon geträumt, ein bisschen rauszuziehen. Ich wohne jetzt also so richtig mittendrin. Ich wohne am Görlitzer Park, also da kann man nicht von Idylle sprechen. Aber ich glaube, mir persönlich wäre das zu radikal weit draußen und auch ein bisschen zu gleichförmig. Aber ich kann mir vorstellen, dass man hier trotzdem ein gutes Leben haben kann.
Auf jeden Fall.
So, wir sind jetzt ausgestiegen und sind in der Rousseau-Siedlung. Hanna Lühmann und ich. Für Orte und Worte suchen wir uns ja immer Orte, die irgendwie was zu tun haben mit dem Buch oder mit dem Schreibprozess. Und diese Siedlung, das ist wirklich lustig, hast du ja noch nie besucht. Und dennoch war sie auf eine Art ein bisschen Vorlage für dein Buch, weil die Hauptfigur Jana rauszieht aus einer großen Stadt in eine Neubausiedlung. Ich habe dann auch beim Lesen oft gedacht, Hanna, im Prinzip ist es ja auch ein Buch, das von der Suche nach dem richtigen Leben handelt, weil die Jana will ja eigentlich alles richtig machen, auch mit diesem Umzug.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ganz charakteristisch für unsere Generation, dieses Überreflektieren, so, ne? Dieses Gefühl, dass man von allen Seiten mit so vielen Informationen beschossen wurde, wie man seine Kinder richtig zu erziehen hat, wie, ja, also einfach genau, also wie man auch bestimmte Ideale vielleicht von alles haben, von Gleichberechtigung, von irgendwie so einer guten Mischung, guter Ernährung, auf die richtige Art und Weise Sport machen. Und ich glaube, dafür, genau, ist auf jeden Fall Janas Suche nach dem richtigen Leben charakteristisch. So, sie will das richtig machen, sie will eine gleichberechtigte Ehe mit ihrem Partner führen. Sie möchte ihren Kindern natürlich was Gutes tun, eigentlich so mit dem Rausziehen aufs Land. Sie will trotzdem ihr Ideal von Berufstätigkeit aufrechterhalten. Und dann beginnt es eben von allen Seiten zu bröckeln, weil die Systeme halt nicht so sind, dass das funktionieren kann.
Wir laufen jetzt hier gerade auf so einem Weg zwischen den Häusern lang und schauen in die Gärten von den ganzen Neubauten rein. Ja. Erstmal ist es ja toll, jeder hat einen eigenen Garten. Es gibt Trampoline, ja, ganz viele Solarpaneele.
Ja, genau.
In einem dieser Häuser könnte deine Jana wohnen.
Genau, also mit dem Trampolin, das wird ja auch sehr prominent besprochen, wie sie sich lange damit getragen haben, ob sie sich jetzt auch so ein Trampolin zulegen sollen und sich dann dafür entscheiden. Und dann wird das Trampolin ja so ein bisschen auch zu so einem, ja, irgendwie unheilvollen Symptom oder Bild. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie Essen zubereitet und ihre Kinder dann schon so im Halbdunkel draußen spielen lässt. Und immer wenn der Sohn halt hochspringt auf diesem Trampolin, geht dieser Bewegungsmelder an und da ist irgendwie schon so eine ungute Fort-Da-Dynamik drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier, wo wir jetzt gerade lang gehen, ne, das ist so ein Betonweg zwischen, ja, dann doch sehr breiten und auch irgendwie wildwüchsigen Grünflächen. So rechts und links in der Mitte ist auch nochmal so ein schöner grüner Platz und da grenzen halt einige dieser Häuser dran. Das gefällt mir hier jetzt gerade schon sehr gut. Also jetzt habe ich schon so ein bisschen das Gefühl von Landspaziergang. Ne? Also das ist doch schön, das ist irgendwie urlaubshaft.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt auch total Glück mit dem Wetter. Es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint so richtig schön. Hier zwischen diesen Häusern versuche ich mir jetzt gerade deine ganzen Romanfiguren vorzustellen, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Interessant finde ich auch die politische Ausrichtung, die du dem Ganzen gibst. Es ist auch ein sehr politischer Roman. Es hat mir sehr gefallen. Du verhandelst wirklich hochaktuelle Themen in Heimat. Denn es ist so, dass Jana mit Frauen in Berührung kommt, die politisch, wie soll ich es formulieren, etwas radikal, traditionell denken.
Auf jeden Fall, also sie gerät in ein Frauennetzwerk rein. Das habe ich auch Frauennetzwerken nachempfunden, die ich gefunden habe im Internet. Wenn man sich da so ein bisschen in diese Szene reinfuchst, dann kommt man da schon auf einige so rechtsesoterische Kreise, in denen so diese Thesen verbreitet werden, die ich dann im Roman ja auch einbeziehe. Also halt ein krasser Impfskeptizismus, eben eine sehr klassische Vorstellung von männlicher, weiblicher Rollenverteilung. Und bei mir im Buch ist das, genau, dann ja so ein Netzwerk. Meine Jana, die fühlt sich ziemlich alleine gelassen, weil ihr Mann nicht richtig mitzieht, weil sie keine Unterstützung von ihrer Familie so richtig bekommt, weil sie halt in so einer absoluten Leere ist. Sie hat gerade gekündigt, sie hat keinen Job, ihre Tage sind nicht so richtig gefüllt und dann trifft sie halt auf einmal auf dieses Frauennetzwerk, was ich halt in dieser fiktiven Siedlung auftreten lasse und die helfen ihr. Und das fand ich halt als Figur eigentlich so ganz spannend. Was macht man denn sozusagen, wenn halt auf einmal auf rechter Seite im weitesten Sinne halt wirklich so diese Ideale gelebt werden, die unserer Gesellschaft ein Stück weit ja wirklich fehlen? Also diese gelebte Solidarität sozusagen, die ich hier eigentlich als so eine an der Stelle dann doch irgendwie positive Utopie so in diesem Dorf auf einmal aufblühen lasse, geht aber halt einher mit jetzt in dem Fall ja einfach einem rechten Programm. So, das binde ich ja auch dann explizit an die AfD an, weil ich das spannend fand, das mir irgendwie mal vorzustellen. Das ist ja schon was man auch weiß, dass die AfD mittlerweile wirklich gerade eben in den ländlichen Kreisen einfach ganz stark reingeht, also bis hin zu eben so Filmabenden und Kulturprogrammen und sowas. Und das ist ja aber die Antwort auf reale Probleme, die anders halt eben nicht gelöst sind und auf Sinnstiftungen, die sozusagen an anderer Stelle im Moment auch nicht stattfinden.
Ja, das fand ich eine hohe Qualität von deinem Roman, dass du diese Dinge verhandelst, ohne sie zu werten. Du erzählst sie aus den Figuren heraus, ja. Und auch die Ambivalenz von Werten, die dann in deinem Roman eben blöderweise in der rechten Ecke angesiedelt sind. Diese Jana, stelle ich mir vor, war vielleicht eine gar nicht so leichte Hauptfigur für dich als Autorin. Weil wenn man so liest, denkt man manchmal, boah, jetzt könnte sie aber mal ein bisschen weniger passiv sein oder warum nickt sie das so durch, dass ihre neuen Freundinnen da AfD-Flyer eintüten und solche Geschichten. Also beim Lesen dachte ich manchmal, Mensch, wieso machst du das alles so mit? Wie ging es dir als Autorin mit der?
Ja, ich habe ganz lange überlegt, wie ich die anlege. So, ich hatte ursprünglich auch versucht, das irgendwie aus so einer Ich-Perspektive herauszuerzählen, weil ich mir eigentlich vorstellen wollte, wie so ein Radikalisierungsprozess abläuft. Ich wollte das ja auch ursprünglich zu Hause nennen, das Buch. Wir haben uns dann in letzter Minute sozusagen für Heimat entschieden, weil wir das noch aufgeladener fanden und habe dann gemerkt, okay, ich brauche irgendwie einen Abstand, ich brauche irgendwie einen Blick auf eine Sie, also auf eine ja, personal erzählte Protagonistin und habe das dann angefangen so zu erzählen. Das ging dann auch viel leichter und mir ist dann relativ spät beim Schreiben so der Begriff des Opportunismus eingefallen. Dieses stille, sanfte, weibliche jetzt auch in dem Fall ist, glaube ich, ziemlich unterbeleuchtet und das hat mich eigentlich interessiert, was, wenn man einfach immer wieder sozusagen nicht Nein sagt, nicht widerspricht, die Annehmlichkeiten annimmt, die dieses neue Leben für einen bereitstellen. Und es ist ja auch wirklich schwer. Also ich habe so das Gefühl, so diesen Erdrutsch der Ansichten und Meinungen, den haben wir in den letzten Jahren alle erlebt. Und es klingt dann immer so komisch, wenn man drüber spricht. Man natürlich denkt, man weiß irgendwie, was gut und falsch und richtig und nicht richtig ist, aber ich habe das Gefühl, wir wissen es alle nicht mehr. Und es macht die Figur aber natürlich ein bisschen schwer zu greifen. Also ich habe schon auch oft gehört, dass Leute mit der Jana hadern oder sie irgendwie so packen wollen, sie schütteln wollen. Dass manche sie auch als eine ein bisschen unsympathische Protagonistin empfinden. In letzter Zeit habe ich interessanterweise auch oft gehört, dass Caroline eigentlich sympathischer ist, also die rechte Influencerin, auf die Jana dann stößt. Und das war ja auch ein bisschen so die Geschichte von so einem Girl-Crush oder von so einer Faszination von einfach einer Frau für eine andere Frau, eben für die Caroline. Und Caroline ist natürlich, die ist pragmatischer, die ist zupackender, die glaubt auch im Gegensatz zu Jana an was, das muss man ja auch schon sagen. Hat vielleicht auch also eine hoffentlich interessante oder irgendwie sympathische Widersprüchlichkeit in dem, wie sie das lebt. Und Caroline handelt dann ja eigentlich auch auf eine Art und Weise, das ist mir selber jetzt gerade nochmal so klar geworden, dass die, mit der passiert dann ja auch was, das will ich jetzt nicht so anspoilern, aber eigentlich ist das Handeln ja durchweg auf Carolines Seite und insofern dachte ich letztlich, das ist durch Janas Augen erzählt, aber Caroline ist ja auch eine Protagonistin auf eine Art und Weise.
Ich finde es ja vollkommen unproblematisch, wenn Romanfiguren nicht unbedingt sofort zur Identifikation einladen. Das kann ja sehr produktiv sein, wenn man auch hadert mit den Figuren, mit dem, was sie tun oder bei der Jana in deinem Buch, mit dem, was sie nicht tun, nämlich Widerstand geben oder kritischer zu hinterfragen, was ihre neuen Freundinnen dort alles so denken und tun. War es dir denn ein Anliegen, mit deiner Literatur auch politisch aufzurütteln, den Finger in die Wunde zu legen?
Ja, also ich liebe auch unsympathische Protagonisten, davon abgesehen, ich finde das selber auch total gut. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen gefühlt im Verlagswesen auch der letzten Jahre vermehrt so geworden, dass halt alles so ein bisschen so relatable sein soll und so, ne? Und also genau, das war jetzt da in dem Fall zum Glück nicht so. Ich durfte ja meine unsympathische Protagonistin schreiben sozusagen, also die ja auch nicht durchweg unsympathisch ist. Ja, ich wollte also genau politisch aufrütteln, das klingt dann immer schon so groß. Ich glaube, ich wollte einfach sozusagen nachzeichnen, was mit uns allen gerade passiert. Also es gibt ja auch so diesen Begriff Massenradikalisierung. Es gibt dieses großartige Buch von Julia Ebner, heißt sie, glaube ich. Ich hoffe, ich liege da nicht falsch, aber die sozusagen als Investigativjournalistin so in verschiedenen Bereichen, vor allem des Internets, aber mal so ein bisschen so der Frage nachgegangen ist, wie stark sich eigentlich so die vermeintliche Mitte mittlerweile schon radikalisiert hat. Also, dass man sich einfach die ganze Zeit so krass radikales Zeug mittlerweile reinzieht, weil die sozialen Medien halt einfach diese polarisierende Logik haben, dass einfach immer extreme Positionen verfangen und gerade wirklich diese Tradwives, also was da alles gefordert wird, so von der Unterordnung unter den Mann, dass er irgendwie entscheiden darf, was im Fernsehen geguckt wird oder dass zum Beispiel also ja irgendwie Homosexualität als Sünde und solche Sachen, bei den Crimes Influencern. Das begegnet einem in den letzten Monaten und Jahren halt wirklich vermehrt und ich habe das Gefühl, dass einfach nur schon das Konsumieren dieser extremen Positionen die ganze Zeit sehr stark etwas mit unserer Wahrnehmung der Welt gemacht hat und dass wir uns darüber manchmal noch gar nicht so im Klaren sind, wie uns das eigentlich verändert hat.
Ja, und diese Themen greifst du in deinem Roman Heimat auf. Wir stehen hier immer noch in der kalten Novembersonne inmitten der Neubausiedlung, die Rousseau-Siedlung in Ludwigsfelde. Wie viele Tradwives hier leben und wie viele Mütter hier auf Instagram irgendwelchen Tradwife-Accounts folgen. Das wissen wir alles nicht, aber ich würde wahnsinnig gerne noch mehr mit dir über Tradwives sprechen. Aber vielleicht suchen wir uns einen Kaffee, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Langsam wird es kalt,
ja,
oder?
Vor allem auch kalte Füße, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall.
Im Roman kommt ja auch ein Kaffee vor. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier auch eins finden.
Auf jeden Fall, ja.
Ich bin von Radio 3, von RBB. Das ist die Autorin Hanna Riemann.
Ja.
Und jetzt wollten wir von Ihnen wissen, ob Sie hier leben und wie man hier so lebt. Wie das Leben ist als Mutter hier in der Rousseau.
Als meine Nichte. Genau. Also ich bin vor einem halben Jahr hier rausgezogen. Ich habe vorher in Berlin gelebt und es ist wunderschön hier, muss ich sagen.
Was ist gut hier?
Man kommt hier wirklich zur Ruhe. Also gerade hier im Grün und Berlin ist ja nochmal was ganz anderes. Deshalb ist es einfach wie so ein Kurort hier, finde ich, in Ludwigsfelde.
Genau, also ich habe halt hier diese Stadt immer nur mal gegoogelt, weil ich sozusagen einfach mich überhaupt gefragt habe, wie ist so eine Neubausiedlung organisiert. Und das ist ganz lustig, weil wir jetzt halt gerade das erste Mal wirklich da sind. Und mein Buch ist aber eher so ein bisschen dystopisch sozusagen. Ja. Also gibt es hier so ein Café oder sowas, wo man...
Gleich, Homebase nennt sich das.
Ah ja, cool.
Da links auf der Seite, da habe ich mir auch gerade meinen Kaffee to go geholt. Ist auch ganz süß, das ist richtig süß. Also Kaffee, Frühstück, Mittag, dann machen die verschiedene Veranstaltungen jetzt auch hier jeden Monat, also 4-5 Mal. Im Monat, ich glaube, jetzt gab es irgendwie Adventskranz basteln gibt es, dann gibt es eine Frauenrunde, Brettspiel, also ist ganz cool gemacht hier. Ist wirklich ja, so eine kleine
Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, ja. Ob es so sozialen Zusammenhalt gibt, also ob man... Ja,
also ich nutze es gerade nicht so, muss ich ehrlich sagen, aber ich arbeite sehr viel, aber es ist wirklich sehr schön.
Und pendelst du dann zum Arbeiten oder?
Ja, mit dem Auto dann. Also ich fahre eine Stunde mal raus, aber macht mir auch nichts aus. Ich komme so runter, mache mir meinen Kaffee, höre meinen Podcast morgens, also ja...
Ich wollte nur vorschlagen, dass Sie ja auch den Podcast Orte und Worte hören können, weil da wird nämlich diese Woche die Folge mit Hanna Lühmann laufen.
Ah ja, okay.
Und da hört man dann auch Sie, wenn Sie einverstanden sind.
Ja, klar. Nur die Stimme, oder?
Ja, ja. Toll. Vielen, vielen Dank, dass wir Sie anquatschen durften.
Ja, mega.
Und schönen Tag noch.
Ja,
auch, ja. Tschüss. Ich finde ja sehr lustig, Hanna, dass wir zu einem Café gehen, das Homebase heißt, weil das passt ja wiederum total gut zu dem Titel Heimat.
Ja, genau, perfekt, beziehungsweise zu dem ursprünglich immer gedachten Zuhause. So, ne? Also ich sehe das Café jetzt hier auch gerade und im Buch beschreibe ich, das habe ich mir wirklich auch komplett ausgedacht, das hätte ja schon auch so ein bisschen als uncool mit so diesen Kaffeesäcken als Sitzgelegenheit und so, das sehe ich jetzt hier erstmal noch nicht. Bestätigt, das sieht ja wirklich sehr nett aus, muss man sagen.
Ich finde auch, sieht sehr nett aus und hier hängt auch ein Plakat, dass Annette Gröschner demnächst kommt mit Schwebende Lasten. Die war auch schon Gast bei Orte und Worte.
Mit
mit der bin ich Seilbahn gefahren.
Cool.
In den Gärten der Welt in Marzahn. Ach, schön, also es gibt hier auch Lesungen und Kultur. Ich würde sagen, wir gehen rein,
also mich
oder?
Mich lassen die, glaube ich, nicht lesen. Aber
mal gucken.
Ja, mal gucken. Oh Gott,
das wäre doch eigentlich...
Ja, das wäre was, aber...
So, wir sitzen jetzt im Café Homebase und neben mir steht ein Herr, der hier arbeitet oder dem das Café gehört. Wer sind Sie?
Beides. Ja, mein Name ist Jonathan Rüth. Seit Mitte Juli stolzer Betreiber des Homebase Café hier im Rousseau Park. Zusammen mit einem starken Team versuchen wir hier aus einem Neubaugebiet Nachbarschaft zu machen. Das ist unser Ziel, unsere Mission. Und wie ihr vielleicht schon auch gehört habt oder mitbekommen habt, sind hier in den letzten Jahren über 1000 Einfamilienhäuser entstanden, ja, wie ein kleiner Stadtteil. Unter anderem auch meine Frau und ich mit unseren Kindern, ja, ähnlich wie es auch im Buch passiert, ja, mehr Platz für die Kinder raus aus der großen Stadt. Und das hat viele, glaube ich, hierher getrieben. Und jetzt kommt eben der Moment, wo hier viele neue Menschen nebeneinander wohnen, die sich eigentlich noch gar nicht so richtig kennen, ja, die vielleicht einiges gemein haben, aber davon gar nicht wissen. Und da haben meine Frau und ich uns entschlossen, diesen Ort zu schaffen, wo es eben die Möglichkeit gibt, seine Nachbarn auch kennenzulernen. Ja, mit Events, ja, mit Kindersport, Yoga, alles Mögliche. Ja, Spieleabenden, so dass man eben sich gegenseitig kennenlernt und ja, so ein bisschen aus diesem Neubaugebiet eine Nachbarschaft entsteht.
Ja, wie gut funktioniert das denn jetzt schon sozusagen? Also wird es stark angenommen? Kommen alle her? Also kennt sich jeder in diesem Dorf?
Ja, noch nicht, ne? Aber wenn man da 1000 Einfamilienhäuser, das sind ja auch irgendwie dann, weiß nicht, 3.500 Leute oder so. Ja, Menschen, die sich kennenlernen, auch mit unterschiedlichen Hintergründen, die, weil sie aus unterschiedlichen Bereichen der Welt kommen, noch hier nicht so viele Anschlusspunkte gefunden haben, weil sie auch die Sprache noch nicht so gut sprechen, sich total gefreut haben, dass es hier auch einen englischsprachigen Stammtisch gibt, einmal die Woche. Wir sind sehr froh mit unserem Start und ja, es ist nach wie vor, glaube ich, ein Projekt, wo es sich lohnt, sich für einzusetzen.
Herzlichen Glückwunsch. Noch eine Frage in diesem Buch, das ist wie gesagt dystopisch, ne? Also nicht persönlich nehmen oder so. Da geht es unter anderem auch um die Tradwife-Bewegung, also um so traditionelles Leben oder auch so eine Rückkehr zu traditionelleren Werten. Und es geht aber auch um den Rechtsruck in unserem Land. Können Sie da schon irgendwas sagen? Wie empfinden Sie das hier? Ist das irgendwie ein Thema?
Also ich muss gestehen, ich habe, bevor ich hier ein Grundstück gekauft habe, natürlich gegoogelt, was ist das für eine Stadt und auch wie verhält die sich politisch. Ich glaube, Ludwigsfelde ist auch aufgrund, glaube ich, seiner Industriearbeitsplätze seit der Wiedervereinigung SPD regiert. Es gibt hier einen starken Bürgermeister, der nach allem, was ich so wahrnehme und höre, einen guten Job macht. Es gibt einige natürlich auch sozusagen erschreckende Entwicklungen, ja, die auch auf ganz Deutschland passieren, die auch hier natürlich in Brandenburg und hier in Ludwigsfelde sich auch so entwickeln. Aber ja, ich nehme das jetzt nicht in Ludwigsfelde stärker, schlimmer wahr als in meiner Heimatstadt in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und von daher hoffe ich, dass das auch so bleibt. Ja. Und wenn ich jetzt nur auf den Wahlbezirk hier gucke, ist er natürlich auch davon geprägt, dass viele so Großstädte herausgezogen sind, was jetzt vielleicht auch nochmal für jetzt nicht ein super repräsentatives Wahlbild für ganz Brandenburg hier im Rousseau-Park sorgt.
Vielen, vielen Dank für die Infos, voll spannend, danke sehr. Achso, bestellen müssen wir noch. Jetzt bestellen wir mal. Was möchtest du trinken?
Ich glaube, ich nehme einen großen Cappuccino, bitte. Und
ich nehme auch einen großen Cappuccino, aber mit Hafermilch, bitte. Und dann nehmen wir einmal das Homebase-Frühstück.
Ja.
Es ist total interessant, finde ich, das jetzt hier nochmal so zu erleben. Super nette Leute, total schönes Café, kleiner Raum mit Kinderspielzeug nebenan.
Ja, genau, absolut. Also wirklich, ich bin gerade emotional so ein bisschen bewegt, muss ich sagen.
Hanna Lühmann zieht doch in den Rousseau-Park.
Ja, es ist eine interessante Mischung, ne? Also ich finde, so dieses Reihenhaus-Ding bleibt halt das Reihenhaus-Ding, aber dieses Café hier ist ja, super modern. Es gibt eben an ein Kinderzimmer zum Spielen. Die machen hier anscheinend ja auch total viele so Gemeinschaftsevents und ich kriege jetzt hier gerade total Lust, hier zu sitzen und hier rumzuhängen und klingt nach einer schönen Gemeinschaft.
Total. Hanna, das ist ja oft in den Medien schon genannt worden, ein Tradwife-Roman, dein Roman Heimat. Wenn ich richtig gelesen habe, taucht aber das Wort Tradwife kein einziges Mal auf im Buch. Ne? Es steht hinten auf dem Einband drauf, also der Verlag hat sich entschlossen, hinten Tradwife draufzuschreiben, steht auch im Blurb von Daniela Dröscher, dass es ein Tradwife-Roman ist. Vielleicht klären wir noch mal wirklich ganz kurz, was sind eigentlich Tradwives?
Ja, es sind traditionelle Ehefrauen, ne? Also nicht nur einfach traditionelle Frauen, sondern eben halt Wife, also auf jeden Fall verheiratet. Diese Tradwife-Bewegung steht halt für eine Rückkehr zu traditionellen, vermeintlich immer schon so gewesenen Geschlechterrollen, also jetzt innerhalb der Ehe dann, dass der Mann der Provider ist, also dass er der finanzielle Versorger der Familie ist, dass er oft auch quasi so spirituell als eine Art Führungspersönlichkeit innerhalb der Familie gesehen wird und ja, dass die Frau halt eben sich auf das besinnt sozusagen, was vermeintlich eigentlich immer schon ihr Bereich war, also eben Küche, Kinder, so. Und das Ganze ist halt mittlerweile wirklich eine politische Bewegung geworden. Das finde ich faszinierend. Also es ist ja ursprünglich ein Phänomen, was stark über die sozialen Medien sich verbreitet hat, kommt aus Amerika. Es hat schon so in den 10er-Jahren langsam angefangen, hat sich während Corona dann sehr stark multipliziert, dass es halt immer mehr von diesen Accounts gegeben hat, wo halt Frauen, und das ist ja das große Paradox dieser Bewegung, dass halt ihre Protagonistinnen halt eben Frauen sind, die sich halt hinstellen im Internet, die öffentlich sprechen und die dafür eintreten, dass die Frau sich eigentlich aus dem öffentlichen Raum wieder zurückziehen soll, dass sie wieder mehr Zeit zu Hause verbringen soll, dass sie nicht arbeiten soll, dass sie nicht im Beruf sein soll. Und das verfolgen einfach Millionen von Leuten. Wie gesagt, halt ursprünglich eher in den USA. Mittlerweile gibt es auch viele deutschsprachige Tradwife-Accounts. Es gibt oft auch recht augenfällige Verbindungen in halt wirklich ultrakonservative rechte Kreise. Es hat oft so einen religiösen Hintergrund, also es hat oft einen evangelikalen Hintergrund oder irgendwie anders christlich fundamentalistisch. Ich habe neulich so eine Doku gesehen, in der es auch um Tradwives ging, und da, es war so eine Art Messe für sehr junge, sehr christliche Frauen, die da wirklich auch schon fast in einer Art von Ekstase oder Verzückung so durch diese Messehallen dann da so gepilgert sind, und dann konnten die sich da an verschiedenen Stellen über so Purity Culture, also so diese ganze Vorstellung, dass man mit dem Sex bis zur Ehe warten soll und sich so aufheben soll und so, ne? Da konnten die sich durch so ein ganzes Angebot bewegen, und die wurden dann eben auch gefragt von dem Redner, ich glaube, das war damals noch der evangelikale Aktivist Charlie Kirk, der ja genau dann jetzt mittlerweile nicht mehr lebt, und der fragt diese jungen Frauen, where does the revolution start? So, ja, oder so, oder wo beginnt die Revolution? Und die brüllen halt alle, also die ganze Halle brüllt at home, so, also zu Hause, so, ja. Und das hat schon einfach eine unglaubliche emotionale Aufladung auch mittlerweile bekommen, die, würde ich jetzt so von außen sagen, fast so was Faschistisches hat oder halt auf jeden Fall gut in so ein System reinpasst. Es ist natürlich die weiche Seite, die weibliche Seite dieses globalen, hybriden Rechtsrucks, den wir gerade erleben. Das ist ja keine einheitliche Ideologie, sondern halt setzt sich zusammen aus so ganz verschiedenen Bündeln von politischen Emotionen, von Organisationsformen. Und da würde ich halt sagen, ist der Tradwife-Film mittlerweile eine relativ große Flanke. Also auch wenn jetzt vielleicht nicht alle Protagonisten sich dem immer genauso zurechnen, ne?
Vielen Dank.
Dankeschön, unser Kaffee kommt. Also wenn ich das richtig verstehe, ist auch der Unterschied zur klassischen Hausfrau oder zur nicht berufstätigen Mutter, dass eben diese politische Dimension noch dabei ist.
Absolut, die weltanschauliche Aufladung. Es muss nicht immer unbedingt politisch sein. Also ich glaube, man neigt bei der neuen Rechten immer so dazu zu sagen, so ja, das ist irgendwie so eine Verführung oder so, ne? Oder die behaupten da irgendwie etwas, um die Leute so in ihre Fänge zu kriegen oder sowas. Ich glaube, das ist so ein Gemeinplatz, mit dem man so ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich glaube, dass ganz viele von diesen Frauen, die das da so verbreiten, was sie da online so verbreiten, durchaus einfach ernst meinen. Und es gibt aber auch noch einen Gedanken, den ich gerade hatte, also so, weil du fragtest, was ist der Unterschied zur normalen Hausfrau, ne? Das ist halt natürlich trotzdem genau das, womit es arbeitet, dass die halt so, es gibt einfach ja dieses Problem, dass Arbeit von Frauen und Care-Arbeit und alles, was halt nicht Erwerbsarbeit ist, natürlich ein riesiges Wertschätzungsproblem hat. Sowohl auf der privaten Ebene, leider immer noch, denke ich, in vielen privaten Beziehungen, als halt offensichtlich auch auf politischer Ebene, was familienpolitisch bei uns aktuell gerade alles nicht passiert, ist ja sozusagen gar nicht aufzuzählen. Und damit arbeiten die natürlich, weil sie natürlich sagen würden, sie sind normale Hausfrauen, weil sie damit, glaube ich, auch so eine Fantasie ausleben, die viele Leute durchaus haben. Also ich glaube, dass viele Frauen schon so diesen Gedanken haben, ja, warum muss ich mich denn so zerreißen zwischen Erwerbsarbeit und Care-Arbeit, wenn beides sowieso nicht gewertschätzt wird? Und es ist dann ja auch eine nachvollziehbare Entscheidung, wirklich halt einfach zu sagen, gut, dann bin ich halt nur für die Familie da. Also da ist eine riesen Sprengkraft in dieser Bewegung, aber sie spielt mit so einer ganz großen Alltagserfahrung, die, glaube ich, wirklich viele machen. Das ist auch ein blinder Fleck des Feminismus, denke ich so. Die Hausfrau, ne? Die erfährt nicht genug Wertschätzung. Es ist schon so. Also, oder auch so diese Vorstellung, so ja, du darfst halt alles werden, aber wenn du dann sagst, ja, okay, ich will halt zu Hause bleiben, dann stößt das schon, zumindest im Internet. Es wird ja alles auch immer durch die sozialen Medien verstärkt, oft auf Unverständnis und Abneigung. Damit hat man dann ein Gefühl, was polarisiert, was die Leute irgendwie aufbringt, was die Leute so in die Situation bringt, ihre eigenen Lebensentwürfe verteidigen zu wollen. Und schon hat man eine politische Emotion erzeugt.
Das ist wirklich auch so spannend an deinem Roman, weil du so viele Themen aufgreifst, die, by the way, nicht nur Mütter betreffen, sondern generell alle Menschen unserer Gesellschaft, weil es nämlich um Rollenmodelle geht und, wie du sagst, um Wertschätzung. Und im Buch hast du mit deiner Figur Jana natürlich eine Figur etabliert, die total zerrissen ist zwischen all diesen Ansprüchen, die die Welt oder die sie selbst an sich stellt. Die hat zu Beginn des Romans ihren Job gekündigt. Sie hat 2 Kinder, ist zum 3. Mal schwanger und zieht dann eben mit ihrem Mann raus in diese Neubausiedlung. Und dann lernt sie in einem Café, wir sitzen auch gerade hier im Café in der Rousseau-Siedlung in Ludwigsfelde, lernt sie Caroline kennen. Und diese Caroline ist so eine Tradwife. Und Diana ist von Anfang an wahnsinnig fasziniert von dieser Caroline. Was begeistert sie so sehr an dieser Frau?
Die ist alles, was sie nicht ist. Die ist pragmatisch, die ist patent, die ist irgendwie fröhlich, hat einen guten Humor. Sie hat 5 Kinder, wuppt die irgendwie so nebenbei. Hat aber irgendwie auch so einen sympathisch-realistischen Umgang eigentlich mit. Also sie ist jetzt gerade nicht so die große Schönfärberin, die wirklich sagt, das ist alles nur toll mit den Kindern, so, sondern die haut da schon auch vielleicht irgendwie so Sachen raus, die Jana sich jetzt gar nicht so trauen würde zu sagen. Und sie erlebt die ja zum ersten Mal auch direkt im Umgang mit ihren Kindern. Da hat sie gerade nur 2 von halt diesen 5 Kindern dabei und die macht alles selber, so from scratch, die trinkt Rohmilch, die kümmert sich da irgendwie um die Kaninchen, die sie auf ihrem Anwesen hat, wohnt da auf so einem Hof und so und scheint einfach wirklich irgendwie ein cooles und für sie erfüllendes Leben zu leben und ist halt auch so ein bisschen politisch inkorrekt. Ich glaube, das findet Jana cool. Die kommt halt so aus ihrer progressiven Großstadtbubble und trifft da auf einmal jemanden, der so kein Blatt vor den Mund nimmt und der sogar noch auch liest. Also die teilen ja eine Leidenschaft für Lyrik und sie hat da auf einmal so das Gefühl, sie hat da so jemanden gefunden, der einfach wirklich so mal ganz anders ist als alle anderen und dann hilft ihr die Caroline auch noch ziemlich viel.
Ja, und dieses Treffen, diese neu beginnende Freundschaft, die prägt Jana enorm. Im Laufe dieses Buches verändert sich eben auch Jana. Und irrerweise hast du so eine ganz unheimliche Atmosphäre aufgebaut. Irgendwas stimmt nicht. Wir wollen jetzt nicht spoilern, aber Caroline hat irgendwie manchmal so einen blauen Fleck am Arm oder irgendeine kleine Verletzung. Manchmal meldet sie sich tagelang nicht. Und es zieht sich so immer mehr irgendwie so eine bedrohliche Stimmung zu.
Ja, es freut mich wahnsinnig, dass du sagst, dass du es spannend findest, weil ich das sehr schwer finde, Spannung zu bauen. Und ich glaube, ein Teil der Spannung ist auch dem geschuldet, dass ich während des Schreibprozesses wirklich selber die ganze Zeit so überlegt habe, was passiert denn so? Ich will ja keinen Thriller schreiben, ne? Also das war am Anfang auch nochmal so ein bisschen mehr die Überlegung, wird das jetzt wirklich hier so ein Thriller, irgendwelche rechtsradikalen Netzwerke, Kinder verschwinden, so hatte ich alles mal geplottet. Und habe es dann aber halt eben auf das Psychologische am Ende reduziert, wo ja, es dann natürlich schon was passiert, aber dann am Ende ja auch nicht so viel. Und dadurch entsteht halt die ganze Zeit so diese Erwartungshaltung, weil ich mich das selber halt so ein bisschen gefragt habe, was geschieht denn jetzt eigentlich am Ende? Und genau, dann habe ich es halt auf die Art und Weise gelöst, die ich nicht spoilern kann und die ja auch viele irgendwie verstört. Ja.
Die Hauptfigur Jana, die bleibt recht apolitisch. Also man könnte fast sagen, Rückzug in den Privatismus. Die entscheidet sich dann auch mehr und mehr wirklich auch für, naja, Tradwife vielleicht noch nicht ganz, aber zumindest für ein traditionelleres Leben als Mutter. Also sie will nicht mehr arbeiten und will auch gar nicht mehr zurück in den Job und ganz zu Hause bleiben, nimmt dann auch ihre Kinder irgendwann aus der Kita raus. Ist das was du teilweise beobachtest, auch in deiner oder in unserer Umwelt, dass die Überforderung durch all die politischen Ereignisse zu so einem neuen Privatismus führt?
Ja, unbedingt. Da ist ja auch die Tradwife-Bewegung eigentlich nur, also das ist ja auch so das Spannende an dieser Bewegung, dass sie an so unendlich viele verschiedene Strömungen und auch sozusagen ja irgendwie Vorgeschichten anknüpft und dadurch, glaube ich, gerade auch so groß geworden ist. Vor ein paar Jahren hat man dann ja immer über so das Landlustmagazin oder so geredet, ne? Oder halt so diese neue Lust am Gärtnern oder irgendwie sowas.
Das Lustige ist, Landlust hat am meisten Erfolg bei GroßstädterInnen, gar nicht bei Leuten, die auf dem Land leben.
Genau, das ist ja immer so, das, was einem halt abhanden kommt, wird verkitscht, wird romantisiert. Ne? Das ist, glaube ich, ganz klar, dass das psychologisch so ist. Und es gibt natürlich eine starke Sehnsucht nach dem Haptischen, nach dem Körperlichen, so nach der Rückkehr zum Einfachen in dieser Überforderung durch die digitale Welt.
Der Schluss deines Romans Heimat, den wir jetzt hier natürlich nicht verraten, aber der endet auf eine wunderbar radikale und überraschende Weise.
Genau, ich darf nicht verraten, aber es gibt sehr viel Streit zu diesem Ende und das ist wirklich immer, ich finde es immer lustig, immer wenn ich irgendwelche Wortmeldungen in sozialen Medien oder in irgendwelchen Leseclubs oder so sehe, dann gibt es da schon mindestens 50% der Leute sind wütend über das Ende, 20% haben Fragen und 30% finden es auf gute Art und Weise zerstörend. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf 100 Prozent gekommen bin. Verstörend. Genau, das Ende ist auf jeden Fall kontrovers diskutiert. Das Ende habe ich zuerst geschrieben, das ist ganz lustig. Also es war so ein bisschen, ich musste von A nach B kommen. Ich hatte irgendwann das Ende, dann hatte ich auch den Anfang oder zumindest so die Idee für den Anfang und dann habe ich mich selber die ganze Zeit beim Schreiben gefragt, wie schaffe ich das denn jetzt, dass es dann so ausgeht, wie ich es mir jetzt vorstelle und was muss dafür passieren.
Anne-Dore und Hanna Lühmann haben einen kleinen Ausflug gemacht nach Ludwigsfelde in die Rousseau-Siedlung und sich über Hanna Lühmanns neuen Roman unterhalten, Heimat. Anne-Dore, was meinst du denn? Könnte der Roman tatsächlich dort spielen?
Ja, also immerhin die Kulisse so. Also wie es da aussieht, das passt schon wirklich sehr gut zum Buch. Immerhin wird da ein Neubaugebiet vor den Toren einer großen Stadt geschildert. Aber wie die Menschen da wirklich leben und so, das wissen wir natürlich nicht. Ich war auch ehrlich gesagt sehr positiv überrascht. Ich mag Altbauten sehr gerne und lange gewachsene Strukturen. Aber wir haben ja mit einigen Leuten auch vor Ort gesprochen und auch dieses Café, in dem wir am Ende gelandet sind, das war richtig gemütlich und die Leute, die das machen, sind total engagiert. Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass man da ein gutes Leben führen kann in dieser Rousseau-Siedlung.
Also auch mal vielleicht an der Zeit, ein paar Vorurteile abzubauen. Mir geht es nämlich genauso wie dir. Ich bin auch so ein totaler Altbau-Fan. Aber gut, man kann auch woanders gut leben. Wem würdest du diesen Roman denn empfehlen?
Also auf jeden Fall Menschen, die überlegen, in eine Neubausiedlung zu ziehen. Nein. Nein, nein. Aber tatsächlich ist das ein Roman wirklich auch für politisch interessierte Menschen. Das mag ich an Hanna Lühmanns Büchern sehr gerne. Die stellt wirklich politische Fragen unserer Zeit. Es geht hier um den Rechtsruck. Es geht um existenzielle Fragen auch der Lebensführung. Was für eine Generation sind wir eigentlich? Es geht um den Rückzug ins Private angesichts der politischen Überforderung in dieser Welt, um Paarbeziehungen, um Elternschaft, um Freundschaft. Es gibt auch leise Thriller-Elemente in diesem Buch. Also es ist auch einige Spannung auf diesen nur 176 Seiten. Und man hat das wirklich schnell gelesen, das Buch. Das ist so toll für so einen Nachmittag, an dem man ein paar Stunden Zeit hat zum Lesen.
Also so einen Nachmittag habe ich vielleicht auch noch übrig. Wäre also auch was für mich durchaus. Hanna Lühmanns Roman Heimat ist erschienen bei Hansa Blau, hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Und Orte und Worte könnt ihr nachhören auf den Webseiten des RBB, auf den meisten Podcast-Plattformen und natürlich in der ARD-Audiothek. Und in den Shownotes findet ihr wie immer auch alle Bücher dieser Folge.
Ja, einen besonderen Tipp haben wir heute noch. In der ARD-Audiothek gibt es gerade die ersten Folgen der Podcast-Staffel Faust Forward, der Teufel steckt im Detail. Da geht es um aktuelle Bezüge und ungewöhnliche Perspektiven auf Goethes Faust, unter anderem in Gesprächen mit Expertinnen über Selbstoptimierung, über toxische Männlichkeit und moderne Faustfiguren. Das ist ein gemeinsames Projekt von der Klassik-Stiftung Weimar, ARD Kultur und MDR Thüringen. Und das findet man gerade in der ARD Audiothek. Ja, das waren Orte und Worte für heute. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Viel Spaß beim Lesen und beim Hören. Tschüss.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.